Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Manchmal ist es ja so, dass wir in so einem Podcast einfach viel Ruhe brauchen. Und an einem Tag wie heute, wo wir aufnehmen, brauchen wir ganz viel Ruhe, weil dein Magen heute durchgedreht hat, weil meine Stimme auch etwas angeschlagen ist, weil der Herbst da ist und weil man langsam vielleicht etwas zur Ruhe kommt, um seine Abwehrkräfte etwas zu stärken. Die Frage ist, wie geht's dir, liebe Sarah?
Gut. Wieder.
Wieder.
Ich hatte eben ordentlich Magenschmerzen, aber dann hat sich das nochmal irgendwie gerichtet und ich konnte doch hier mit dir sitzen und mich über Hunde unterhalten. Das war ja wirklich eine knappe Kiste, kann ich sagen. Aber weißt du, was heute für ein Tag ist? Ein sehr wichtiger Tag. Heute ist Ronjas Geburtstag.
Oh.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Ronja jetzt 4 Jahre alt ist.
Ja. Geschenke.
Ja, natürlich. Also, Knochen halt, ne?
Ich gebe eben mal deine Adresse durch und dann können alle... Nein. Nein. Stehen dann irgendwie Hörerinnen und Hörer tausendfach vor deiner Hütte und haben Geschenke. Obwohl das auch mal ganz gut wäre. Dann hätte man irgendwie das Jahr über einfach ausgesorgt mit Leckerli vielleicht.
Mit oder Leckerchen. So. Ja, das stimmt. Aber wir werden heute natürlich einen Geburtstagsspaziergang machen. Sehr und gut. Es wird ein Knöchelchen geben und so weiter.
Ja.
Und ja, genau.
Aber wir haben ein Thema, nämlich deshalb rate ich auch so ein bisschen auf Ruhe in der Hundeerziehung oder bei der Hundeerziehung oder überhaupt generell mit Hunden und warum es so wichtig ist. Man unterschätzt das ja oft und manchmal ist es einfach auch, denkt man, das ist ja vollkommen klar, dass man Ruhe bewahren muss und es ist auch vollkommen klar, dass man vielleicht mit Ruhe und Bedacht daran geht. Aber wenn man sich jemand den Alltag anguckt, dann ist das manchmal gar nicht so richtig ruhig. Und vielleicht auch schon länger nicht mehr ruhig. Ich habe da nämlich, als du das Thema vorgeschlagen hast, wirklich länger drüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass ich zu wenige Ruhemomente habe mit den Hunden. Wirklich viel zu wenige. Und seit ein paar Tagen, seit ich weiß, was wir heute für ein Thema besprechen, achte ich ein wenig mehr darauf. Ich habe mich aber auch gefragt, was ist eigentlich, wenn wir heute starten, der Hundemoment der Woche von Sarah Novak?
Mein Hundemoment der Woche. Ich muss das unbedingt irgendwann mal filmen, aber langsam eskaliert Boogie komplett, wenn wir zur Physio gehen. Ich werde das auf jeden Fall morgen oder irgendwie bei einem meiner nächsten Termine filmen und bei Instagram hochladen. Also das ist so krass, wie dieser Hund abgeht, wenn wir da ankommen. Die kläfft da die ganze Bude zusammen vor. Die ist so aufgeregt. Und mein Hundemoment der Woche war, also sowieso ist die total voller Freude, wenn wir da aussteigen, dreht die schon total durch. Dann sieht sie die Physiotherapeutin, dann dreht die dreimal durch. Dann hat die mega Spaß und so. Und jetzt hatten wir Unterwasserlaufband als letzte Sitzung. Und dann hat sie da schön ihre 23 Minuten läuft sie. Und dann ging sie runter und war so glücklich und übermütig, dass sie sich dann da plötzlich, irgendwie ist sie da über Tisch und Bänke gehüpft und wir waren nur noch so, stopp, du brichst dir gleich alles, weil sie ist ja auch total wackelig. Vor allem nach dieser Übung ist die ja besonders schwach im Hinterlauf, weil die total, ich sag mal, leicht überarbeitet ist. Und dann hat die sich da auf diesen Teppich fallen lassen, hat sich plötzlich auf dem Rücken gewälzt. Sowas kenne ich gar nicht von der.
Mega gut.
Also
mega
die war gut. Einfach so ausgelassen und glücklich und zufrieden und also, ja, was soll ich sagen? Also ich wiederhole mich ja jetzt irgendwie ständig damit, aber das macht ihr so viel Freude. Das ist so eine schöne Sache, die wir da jetzt irgendwie haben. Und das tut ja so gut und sie geht so gern dahin. Also ich bin einfach so richtig glücklich, dass ich das mit der machen kann. Mhm. Und dass es sowas gibt, wie so eine, ja, so ein Physiotherapiezentrum mit so netten Menschen, die sich so gut kümmern und die Hunde sind völlig ohne Druck und ohne Zwang, machen die einfach was denen Freude macht. Das ist echt einfach, da geht mir das Herz auf und der Boogie halt auch. Und wenn du dann siehst, wie die da runtergeht und einfach nur total glücklich ist, das ist ja unbezahlbar, ne?
Ja, macht den Hund glücklich und an einen selbst auch. Also ja, ich kann das sogar sehr gut, wirklich gut. Nicht jetzt auf der Physio-Ebene, aber natürlich auch klar, wenn Hunde älter werden und du merkst, woran sie Spaß haben und wie viel Spaß sie daran haben.
Ja, genau, das ist das halt, ne? Mhm. Weil so einen jungen Hund glücklich zu machen, ist gar nicht so schwierig, aber mit einem so alten Hund was zu finden, wo der so glücklich und erfüllt und ausgelassen, und die ist ja dann, wenn Hunde so alt werden, dann werden die ja auch mal so so daddelig wieder, ne? Und dann irgendwie einfach, das ist einfach so ultimativ niedlich.
Ja, oder wie meine Tochter sagen würde, bisschen komisch.
Oder ich dachte, du kommst und sagst, so klein.
So klein.
So klein, ein bisschen also, komisch.
Ja, süß. Die sagt auch, wenn ihr irgendwas irgendwie nicht so ganz koscher ist, auch Menschen so, ne? Ein bisschen komisch. Für zwei Jahre alt und ein bisschen komisch.
Ich muss deine Tochter unbedingt mal kennenlernen.
Ja, oh ja, unbedingt. Du wirst auf jeden Fall wirst deine Freude haben.
Schande, dass ich sie noch nicht kenne. Wir müssen uns einfach sehen, Mike.
Wir müssen uns einfach sehen. Aber jetzt ist sie tatsächlich, ich habe das jetzt auch schon zu Hause abgesprochen, dass ich sie immer mit nach Köln nehmen kann. Und
yay, sag Bescheid.
Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. So viel kann ich sagen. Dann gibt es zwei Punkte, Sarah Nowak und 1. FC Köln.
Yes.
Weil das, yes. Was sie
und
völlig,
eine Party und Fußballparty.
Ja, weil sie nämlich tatsächlich, wer da draußen den 1. FC Köln auch gerne mag, aber der wird dann wahrscheinlich den Namen auch kennen, aber wenn sie Fußball mit mir guckt, dann Damien Downs hat Boom gemacht.
Nee, die erkennt nicht die Fußballspieler.
Und Julian Pauli, sie ist sehr großer Fan von Damien Downs und Julian Pauli.
Güte, mit 2 Jahren.
Ja, kannst du mal sehen. Boom gemacht. Die
jetzt
haben
hast
Boom
du zwei
gemacht.
Namen gesagt, die ich nicht kannte bis gerade. Toll. Ja, bitteschön. Da siehst du mal, da ist deine Tochter gebildeter als ich.
Naja, zumindest was den Fußball angeht, kennt sie zwei Namen.
Was war denn dein Hundemoment der Woche?
Ein bisschen komisch.
Na, der war ein bisschen komisch?
Ein bisschen komisch. Nein, der war super. Wir waren, wir haben meine Tochter und ich haben sturmfreie Bude 4 Tage lang. Mama ist nicht da und das bedeutet, wir haben einfach eine gute Zeit und sie ist bei der Tagespflege und Papa arbeitet. Und das ist jetzt die längste Zeit bisher. Also 4 Tage ist eine ganz lange Zeit für alle Beteiligten. Das funktioniert sehr super gut. Und was aber wichtig ist, sind Rituale, wie das für alle Kinder so ist. Aber gestern war der Moment, warum? Dass sie das Ritual natürlich auch wieder gepflegt hat, mit mir eben spazieren gehen zu wollen und ans Meer gehen zu wollen. Und dann ist es jetzt aber neu, dass sie nicht geht, bis alle Hunde da sind. Jetzt haben wir da das Problem, dass manchmal Bilbo so ein bisschen oben liegen bleibt, weil er keinen Bock hat, oder eben Spanja, weil sie mit 17 einfach jetzt auch sagt, nicht immer Bock, diese Riesenrunde zu gehen. Das ist aber nicht diskutabel für meine Tochter. Weil sie nämlich dann spätestens auf der Hälfte des Weges runter sagt, wo ist Banja? Die liegt vielleicht oben und bleibt einfach da. Vielleicht hat sie. Naja, und dann habe ich ihr erklärt, dass Banja älter ist. Und dass Banja irgendwann vielleicht auch in den Hundehimmel geht. Das ist so das erste. Die erste Konfrontation auch gewesen mit diesem Thema. Und du wirst es nicht glauben, aber irgendwie hat sie da genau zugehört, ist dann auf mich zugekommen, hat sich an meinem Bein festgekrallt und fest zugedrückt. Also wo du genau gemerkt hast, irgendwas arbeitet in ihr und irgendwas ist da auch angekommen. Vielleicht nicht hundertprozentig verständlich, logischerweise, weil wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Und dann dreht sie sich um und ruft ganz laut, es waren ja. Und dann diese hohe, kleine Stimme hat dann dafür gesorgt, weil der Spanier ja nicht mehr so richtig gut hört, aber diese hohe, kleine Stimme hat sie gehört. Und dann hast du so gesehen, wie ein brauner Blitz, du kennst den noch von früher, plötzlich, boom, das Feld runter sprintete. Und sie bremst dann immer, weil der Schwanz hinten wie so ein Propeller geht. daran merkst du so, das Gas wird rausgenommen, aber die Freude ist immer noch groß. Ja, und dann war das Wiedersehen groß. Es waren ja nur ein paar Minuten ohne es waren ja, aber irgendwie war dieser Transfer der Erklärung, die Verknüpfung, okay, jetzt muss ich aber auch nochmal Spanja rufen. Und Spanja kommt dann, das war ein sehr emotionaler Hundemoment der Woche. Und aber auch ein schöner, weil man einfach auch die Möglichkeit hat, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch Kinder auf sowas vorzubereiten. Und wenn du die Möglichkeit erstmal grundsätzlich hast, dich über einen längeren Zeitraum zu verabschieden auf der einen Seite und dann aber auch natürlich auch Kinder mit einbinden kannst, weil das für die natürlich eines Tages auch ein Problem wird, dann ist das traurig, aber auch schön irgendwo zugleich. Und ja, mit Ruhe und Bedacht geht dann vieles. Und da sind wir mitten im Thema.
Ja, wie kam ich da drauf mit dem Thema Ruhe? Also gemeint war halt ein bisschen ruhiger zu interagieren mit dem Tier, weil mir das immer wieder so auffällt. Und ich meine, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob ich jemals so zum Ausdruck gebracht habe, wie relevant ich das finde, dass ein Hund in der Erziehung und im Umgang, dass man im Umgang mit dem Hund ruhig bleibt, wenn man eine Erwartungshaltung hat. Weil das ist mir jetzt wieder demnächst so bitter aufgestoßen beim Einzeltraining, wie unruhig der Mensch ist, wenn er versucht, dem Hund was zu erklären und beizubringen und sich dann wundert, dass der Hund aufgepitscht und unkonzentriert ist. Und das passiert halt so oft. Und dann heißt es nachher, der Hund, der hätte keine Arbeitsbereitschaft oder könne sich nicht konzentrieren oder sei fahrig oder irgendwie so. Und wenn du genau hinguckst, siehst du halt einen total unruhigen Menschen, der selber super fahrig ist in seinen Erklärungen und nervös und vor allem sehr ungeduldig. Und wenn es dann nicht gleich klappt, auch eine super schnelle Frustration bei dem Menschen auftritt. Und dann wird sich aber gewundert und dann wird vor allem aber dem Hund das Ganze auch so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Das finde ich so assi, weil wenn du dann... Und das ist halt auch immer wieder das Gleiche. Deswegen dachte ich, müssen wir auch einfach drüber sprechen, wenn man dann mit den Menschen spricht und ihnen nochmal nahelegt und nochmal ganz deutlich sagt, jetzt atme selber mal durch, ja, und fahr dich nochmal runter und bleib mal in deinen Erklärungen klar und deutlich und ruhig, ja, und nicht so nervös und hibbelig und schnell, schnell, schnell und hintereinander weg und drei Sachen auf einmal sagen. Mach mal alles ganz ruhig und konzentriert und gib dem Hund mal jedes Mal auch mal, ich sag mal, 2-3 Sekunden Zeit im Kopf zu arbeiten, bevor du schon sagst, hat nicht geklappt. Und dann klappt das alles plötzlich. Aber du musst das den Menschen halt sagen. Und ja, und ich dachte mir, warum eigentlich? Und wie würde es dir als Menschen denn gehen, wenn du etwas Neues erlernen sollst oder lernen sollst und das auch noch in einer anderen Sprache, die du auch nur sehr bedingt verstehst. Und jetzt erklärt dir da einer etwas und ist aber eigentlich super unruhig und schnell und verhaspelt sich und ist selber unsauber in seinen Erklärungen und will auch eigentlich sehr viel auf einmal. Und dann kannst du vielleicht nicht richtig gut abliefern und dann bist du nachher noch der Doof. Und muss noch auf deine Belohnung verzichten und hast einen frustrierten Menschen vor dir stehen. Das ist doch total unfair.
Das ist total unfair und es ist auch, wenn man dann hinterher drüber nachdenkt, habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich sagen. Es ist so ein bisschen auch, du kennst das ja selber auch von Kindern, ne? Das ist ein bisschen auch eine Parallele. So Situationen, wo wir total unter Stress sind, sind wir nicht mehr klar, sondern sind wir halt höchst emotional und sind wir auch doof manchmal, sind wir ungeduldig und die Energie, die wir versprühen. Und da sind Kinder ja eigentlich ein ganz guter Spiegel, Hunde natürlich auch. Das ist sehr direkt und sehr, je nachdem, wie massiv man dann auftritt, was man für ein Mensch ist, kann das auch dazu führen, dass das Verhältnis gestört wird in irgendeiner Form. Und ich denke, das ist so eine Sache, die ich hier ja auch immer wieder erlebe, wenn du dann die Herausforderung hast, Familie, Beruf, Tiere und vielleicht noch ein Haus oder eine Wohnung oder wie auch immer. Also das sind ja Sachen, die zusammenkommen und dann müssen manchmal Dinge augenscheinlich auch so funktionieren. Und dann manchmal schleifen sich auch so ganze Perioden ein, wo das einfach funktionieren muss. Also du kommst quasi aus dieser Mühle gar nicht mehr raus und das verselbstständigt sich gar. Und niemand, und dann irgendwann merkst du, auch niemand ist so richtig zufrieden, weil du niemandem richtig gerecht werden kannst. Weil auch vielleicht zu viel los ist oder weil man die Prioritäten dann nicht mehr so richtig setzt. Und das ist was mich total nervt, wenn ich in so einem Strudel drin bin. passiert nicht so oft, aber es ist passiert. Und dann merke ich einfach auch, ich denke dann auch so, Mann, oh Mann, ey, warum? Also Selbstzweifel, warum hast du denn überhaupt Tiere? Also du kommst ja so mit dem normalen Leben schon nicht klar. Und das ist natürlich deshalb Quatsch, weil ich einfach meine Prioritäten falsch setze. Also weil ich auch dazu neige, und da kenne ich auch einige von, die so gerne alles irgendwie bedienen wollen und die nicht Nein sagen können und die auf allen Hochzeiten auch tanzen wollen und so. Und das ist dann immer wieder eine Diskussion zwischen uns hier zu Hause, aber auch im Freundeskreis, wo du mittlerweile ja auch dann dafür sorgen musst, dass Menschen nicht sauer auf dich sind oder du sie nicht verprellst oder wegstößt oder so. Das ist bei Menschen so. Und was ist bei Hunden genauso? Also Bilbo ist zum Beispiel jemand, der neigt dazu, auch aufzugeben. Ne? Also der kommt dann irgendwann nicht mehr, wenn du ihn nicht beachtest oder wenn du ihn wieder wegschickst, weil du jetzt gerade irgendwie mal eine frische Hose an hast und nicht irgendwie 1000 Hundehaare an der Hose kleben haben willst. Und dann wirst du auch manchmal unwirsch oder ich werde es dann auch. Und dann kann ich, er ist ein totaler Gradmesser eigentlich für alles. Und dann auch natürlich der, wenn es um die Erziehung geht, der Sound. Wenn ich von Bilbo was will und ich werde laut, kannst du davon ausgehen, dass nichts passiert. Einfach nichts passiert. Mit freundlicher Stimme und mit ruhiger Stimme geht alles. Also, naja, also, wie so ein Herdenschutzhund eben dann auch sein kann.
Ich wollte gerade sagen, ist halt ein Herdenschutzhund und die können mit Druck, finden die richtig kacke.
Ja. Haben die gar keinen Bock drauf, da hast du aber den Mittelfinger richtig im Gesicht.
Ja, aber es gibt auch, und das ist ja auch, du sprichst einen guten Punkt eigentlich an, weil der Ton macht die Musik natürlich. Mhm. Aber es gibt auch einfach Hunde, wo du, wenn du jetzt mit freundlicher, ruhiger Stimme sprichst, oft, also wenn du ein eher, also ich nehme jetzt mal den 8 Monate alten, sehr nach außen gerichteten Labrador. Den muss ich mir bei der Stange halten und da darf ich nicht zu viele Worte reindrücken und da muss ich auch, das muss irgendwie eine Signalwirkung haben, damit der wirklich die Information erhält, die er braucht. Und da passiert mir das tatsächlich auch im Hundetraining sehr häufig, dass ich sehe, dass Menschen halt viele Worte und eine nette Stimme und blablabla und dann versinkt das phonetisch in einem großen Matsch an Freundlichkeit. Da kann der Hund sich das aber nicht mehr rausfiltern. Und dass man soll natürlich, genau wie bei einem, also der Bilbo, der, wenn du da forsch oder bedrohend werden würdest, würde der wahrscheinlich erst recht dicht machen. Aber jetzt, das soll man natürlich bei keinem Hund machen. Wenn ich jetzt aber von diesem Labrador spreche oder bei dem bleibe, den ich jetzt skizziert habe, wenn ich dem jetzt einfach nur eine ganz deutliche Kommando gebe mit Signalwirkung, also einfach nur Sitz, dann ist das nicht mit Druck oder Unfreundlichkeit gemeint, sondern es ist einfach nur eine klare Ansage, aus der, die auch unverblümt ist in dem Moment. Sie ist aber nicht unfreundlich gemeint und das ist ja auch nicht mit schlechter Stimmung verbunden, sondern ich möchte ihm ja in dem Moment damit helfen, indem ich klar bin. Und das beobachtest du ganz viel, dass dann Leute hingehen und dann sagen die zum Beispiel, Titus, ja komm mal her, guck mal, machst du jetzt mal Feinsitz. Das ist natürlich sehr freundlich und ich weiß das sehr zu schätzen, dass man den Hund jetzt nicht verprellen will und auch nicht so viel Druck ausüben möchte. Aber jetzt hast du den eigentlich in eine ganz missliche Lage gebracht, weil du hast ihm eigentlich eine super schlechte Information gegeben, nämlich eigentlich, er konnte sie nicht mehr rausfiltern. Es fühlt sich auch für ihn eigentlich einfach nur gerade an, dass du super gut drauf bist und dass er irgendwie für etwas gelobt wird. Das wird emotional, schätze ich, bei dem Hund jetzt gerade ankommen. Und jetzt wird er das jetzt nicht machen. Das heißt, du wiederholst das immer wieder und jetzt wirst du aber langsam auch ungeduldig. Weil, ne, du hast es ja jetzt zweimal freundlich gesagt und er macht es jetzt nicht. Er macht es aber nicht, weil er nicht keinen Bock hat, sondern weil er gar nicht verstanden hat, was du willst von ihm. Und jetzt wirst du ungeduldig. Weil jetzt hast du es ja zweimal freundlich gesagt und jetzt fängst du an zu sagen, ja, Titus, jetzt machst du aber Sitz. Und immer noch kann er gar nicht wirklich herausfinden, was du jetzt von ihm möchtest, weil du unklar bist. Hättest du doch gleich von Anfang an einfach nur ihn angesprochen, meinetwegen, wenn es denn sein muss, ne, wenn du ihn vorher Titus, Sitz. Das wäre für ihn wirklich einfacher gewesen. Und du hast ja keine schlechte Laune. Man muss ja nicht noch Bitte und Danke sagen. Es ist ja am Ende ein Hund, der legt da keinen Wert drauf. Das hätte völlig gelangt, um dem Hund eine vernünftige Information zu geben. Du wärst ruhig, klar und deutlich gewesen. Jetzt hast du aber so einen Schwabberadatsch gemacht und warst selber so fahrig und so unsauber. Jetzt hat der Hund Fehler gemacht. Jetzt wirst du ungeduldig. Jetzt fängst du an, dich zu ärgern, weil du hast ja jetzt schon dreimal Sitz gesagt und er macht's ja immer noch nicht.
Mhm.
Ja, wie unfair ist das? Ja, und dann sagst du nachher noch, ja, ich will ja keinen Druck ausüben, ich mache ja hier alles ganz nett mit dem. Nee, eigentlich bist du super unfair, weil du laberst den total voll und du bist unklar und unsauber. Und jetzt kriegt er Anschiss und muss noch auf seine Belohnung verzichten, weil er die Übung einfach nicht oder die Aufgabe nicht erfolgreich absolvieren konnte, weil du ihm einfach die Information verwehrt hast. Also eigentlich ist es unfair. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Also ein Hund braucht diese Höflichkeits- und Freundlichkeitsschwadereien, die wir Menschen so mögen, die braucht der Hund nicht. Für den Hund ist viel wichtiger, dass er eine deutliche Ansage bekommt. Und wenn er dann gut gearbeitet hat, dann kannst du anfangen, deinen ganzen Sprech loszuwerden. Hm. Das hast du ja so fein gemacht. Was bist du denn für ein guter Junge? Und jetzt habt ihr eine Harmonie in dieser Situation. Jetzt kannst du das alles rauslassen, was du gerne rauslassen möchtest. Der Hund freut sich und wird dadurch auch noch super doll emotional bestätigt. Und es entsteht kein Frust. Aber du hast sauber gearbeitet. Und dieses saubere Arbeiten, und ich beobachte das, das liegt oft daran, dass die Leute unruhig sind. Die sind so hektisch. Die reden hektisch mit dem Hund. Die haben keine Strategie, kein Konzept im Kopf. Die hauen da die Worte um sich rum und quatschen das Tier voll. Und am Ende sind sie frustriert, weil es nicht funktioniert. Und das ist einfach mega unfair, weil die meisten Hunde würden deutlich besser arbeiten, hätte man ganz ruhig und klar mit denen gesprochen. Weißt du, was ich meine?
Ich kann das total, ja, klar. Ich kann das jedes Wort unterschreiben. Und das ist auch so, dass ich ja selber auch manchmal feststelle, dass ich in bescheuerten Sätzen rede manchmal. Also gerade jetzt schlechtes Wetter ist und die Hunde wissen, dass sie erstmal abgetrocknet werden, die Füße abgeputzt bekommen. Und sie wissen, sie kennen das Kommando Stück vor. Das heißt also, vor oder Pfoten sind abgewischt. Ein Stück vor heißt einfach einen kleinen Schritt nach vorne und dann hebe ich die Hinterbeine hoch. Und wenn irgendeiner der Hunde dann irgendwie nicht dieses Stück vorgeht, dann merke ich halt einfach auch manchmal, dass ich sage, oh, komm jetzt, ey, das kann doch nicht wahr sein, das ist irgendwie so schwer, oder? Ein Stück vor. Mhm. So, ne? Und dann merkst du dann halt, dann blockiert jemand. Bis ich dann mich in diese Situation wieder runter, dem man sagt, Stück vor. Und dann geht's, ein Stück vor. Mhm. Und das ist ja, also in der Theorie so einfach, aber ich glaube einfach, die Klarheit, das ist das, was ich immer wieder feststelle. Bei mir angefangen, aber auch wenn ich um mich rumgucke, es gibt diese Klarheit immer weniger. Weil das Zuschwallen für Hunde, das ist ja das, was ich auch beim Spazierengehen, fällt mir das ganz oft auf, dass gerade ältere Menschen übrigens, witzigerweise, die auch vielleicht, das ist natürlich jetzt irgendwie nur eine These und auch vielleicht Schublade, die vielleicht sonst auch niemanden haben, außer das Tier, dass sie da einfach auch Redebedarf haben und dass sie da auch eine längere Form von Kommunikation haben, auch was die Erziehung angeht. Und da gibt es ganz viele Missverständnisse. Also bis hin zu, das habe ich wirklich jetzt ein, zweimal erlebt, bis hin zu Hunden, die so verunsichert sind, dass sie diese Verunsicherung auch mit ins Hundeleben und in die Begegnung mit anderen Hunden mit reintragen. Weil du einfach merkst, die haben die Leitplanken nicht.
Und die haben ja auch keinen, der sie führt, ne?
So ist es. Und das ist genau das Problem und das ist auch das, was eben dann auch schwierig wird, wenn du nicht klar genug bist und wenn du eben auch nicht mit Ruhe und Bedacht an die Sachen rangehst. Wenn du mit deinem Hund irgendwie klarkommst, fair. Aber sobald ein Hund in einem, weiß ich nicht, Umfeld ist und auch mit anderen Hunden zusammen ist und das nicht funktioniert, der deshalb vielleicht sogar verunsichert ist, dann glaube ich, kann es eben einfach auch Probleme geben. Und ja, und das ist das, was ich so schade finde. Weil es braucht ja nicht wirklich viele Kommandos. Es braucht nicht viel Übung. Regelmäßigkeit, ja. roh und bedacht. Und auch Zeit. Also wir haben so oft drüber gesprochen, dass der Faktor Zeit bei einem Hund einfach wirklich wichtig ist und dass du dich mit ihm beschäftigst und dass, wenn du dich mit ihm beschäftigst, dass es auch bewusst geschieht. Und wir machen so viele Dinge bewusst für uns inzwischen. Thema mentale Gesundheit, Sport, Gesundheit insgesamt durch Ernährung und so weiter. Das ist ein großes Thema. Also wir kümmern uns ein Stück weit mehr vielleicht als noch vor einigen Jahren. Also da machen wir vieles mit Ruhe und Bedacht und ganz konzentriert und priorisieren auch. Und ich frage mich manchmal, wenn wir dann aber von einem Lebewesen sprechen, da vermisse ich es manchmal ein bisschen, weil es einfach ja nicht nur ein Lebewesen ist, sondern ein Familienmitglied ist, weil es einfach auch eine andere Sprache ist, die gesprochen wird. Also das ist dann manchmal auch komplizierter und da fehlt mir die Ruhe oft, ganz, ganz oft, die ich wirklich vermisse auch. Kannst ja sagen, eben auch Bekannte von uns, die, wo er viel arbeitet und wo jetzt ein Hundesitter eingestellt wurde, bei dem die Hunde die Woche über sind und am Wochenende sind sie wieder dann irgendwie in der Familie. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist das vielleicht besser, weil in der Familie selbst wenig Ruhe ist. Kann sein, dass man dann vielleicht abwägen muss, aber ich finde es eben nicht den idealen oder einen guten Zustand. Finde es total okay, auch Hunde mal abzugeben, aber ich denke immer, ja, Lebensgewohnheiten können sich verändern und dann hast du vielleicht einfach weniger Zeit, aber so einen Hund hat man nun mal und egal, wie sich das Leben ändert, gibt es immer auch irgendwo eine Verpflichtung, so empfinde ich es jedenfalls, dem Tier dann auch gerecht zu werden und nicht nur mit dem Spazierengehen, sondern auch Aufmerksamkeit zu erteilen und Liebe zu geben und eben auch mit Ruhe und Bedacht mit dem Hund umzugehen.
Das ist ein interessantes Beispiel, was du jetzt gerade nennst, weil ich kenne jetzt ja diese spezielle Familie gar nicht, ne? Von daher kann ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Ich weiß, wie ein super aufgeregtes Familienleben aussieht, denn das sehe ich ganz viel in unserem Umfeld. Auch wir sind natürlich sehr lebendig und haben viele Termine. Allerdings richtet sich bei uns aufgrund ja auch der Beruflichkeit und unserer familiären Situation, wie sie auch strukturiert ist seit jeher, dreht sich natürlich schon recht viel um die Hunde und die haben ja die bekommen unheimlich viel Raum in unserem Leben. Es sind aber auch drei, ne? Das heißt also, die sind auch fast schon in der Mehrzahl. Aber wenn man jetzt bei vielen anderen Familien schaut, und es gibt sehr viele Familien in unserem Umfeld, wo ich wirklich mich fragen würde, wie die das von montags bis freitags schaffen wollen würden, einem Tier gerecht zu werden. Also undenkbar. Und trotzdem holen sich ja diese Familien einen Hund. Und stellen das dann ja auch irgendwann fest. Und dann muss ich sagen, bin ich mir, es wird natürlich schon ein bisschen auch vom Hund abhängen, aber bin ich mir nicht sicher, ob es nicht für den Hund sogar das Allerbeste ist, von montags bis freitags aus diesem Irrsinn rausgenommen zu werden und am Wochenende eine coole Familienzeit mit denen zu haben und wandern zu gehen und da eine tolle Zeit zu haben. Vorausgesetzt, er ist montags bis freitags halt in irgendeiner guten Betreuung, wo er sich wohlfühlt und dann möglicherweise auch so eine Art Familienanschluss hat oder so. Ich weiß ja nicht, wie das da bei dem Hundesitter ist, wo der Hund ist aus von deinen Bekannten. Aber es kann möglicherweise auch die bessere Lösung für den Hund sein. Also eine Hundetagesstätte fände ich jetzt natürlich sehr suboptimal, wo der nachts alleine ist oder in einem Käfig oder sowas. Aber wenn er jetzt bei so einer Art Hundesitter ist und wenn das Geld dafür da ist, dass man den von montags bis freitags da einquartiert und der dann da halt eben pennt und lebt noch mit einer Handvoll anderen Hunden, dann ist das vielleicht total cool für den. Hängt natürlich vom Hund ab. Wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas mit beispielsweise mit einer Ronja zu machen, die würde da unglaublich drunter leiden. Also für die wäre das bestimmt keine gute Lösung. Ich kenne auch viele Hunde, die mit sowas einfach sehr, sehr gut zurechtkommen. Und wahrscheinlich ist das dann total abhängig von dem einzelnen Hund. Und immer noch besser, als dass der Hund diesem Stress unter der Woche ausgesetzt ist und möglicherweise dann auch nur ein, zwei Pipi-Runden drin sind oder so, weil einfach kein Raum für ihn da ist, dann ist da zwar die Familie, aber für ihn kein Platz. Und dann weiß ich halt nicht, was für den Hund profitabler ist, auf Teufel komm raus bei seiner Familie sein oder eine qualitative Hundezeit zu haben, also hier draußen spazieren gehen, vielleicht eine Beschäftigung, ein bisschen mit Artgenossen Kommunikation machen, da passiert am Tag was für ihn und der wird nicht ständig angeranzt, weil der im Weg steht. Weil das ist halt die Realität in einer Familie mit vielen Kindern und einem Alltag. Da steht der Hund einfach auch oft im Weg. Und ja, wir wollen halt alles, ne? Und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist und der Hund halt da ist, dann finde ich, ist das eigentlich eine gute Lösung, besser als ins Tierheim geben oder ihn irgendwie da verkümmern lassen zu Hause. Dann ist das immerhin schon auch ein Übernehmen von Verantwortung zu sagen, okay, dann schneiden wir uns jetzt die Kohle aus den Rippen und gucken, dass der halt trotzdem einen coolen Alltag hat. Und wir haben kein schlechtes Gewissen, weil wir ihm nicht gerecht werden. Und am Wochenende machen wir das dann wieder als Familie mit Spaziergängen und allem wieder gut für uns. Weißt du, wie ich meine? Hm. Wobei das halt natürlich schon, wie gesagt, total vom Hund abhängt. Also wenn ich mir vorstelle, die Ronja wäre von Montag bis Freitag bei irgendwelchen Leuten und müsste da mitlaufen. Also ich glaube, da würde ich die total traumatisieren mit.
Klar, total abhängig vom Hund. Ich glaube, jetzt in dem Fall geht es ganz gut sogar. Wobei man da auch sagen muss, das ist ein älterer Herr, der das dann noch macht. Und der, ja, da ist das natürlich auch total familiär und hat selber Hunde gehabt. Und also das ist schon auch ein ganz gutes Match, so, ne? Muss man sagen.
Das ist doch cool.
Ja, finde ich auch, vor allen Dingen, weil eben in dieser Familie schon auch relativ viel los ist und auch viele Dinge dann irgendwie auch geregelt werden müssen. Und Alltag ist sehr ambitioniert, wie das in Familien so ist, aber da gibt es schon auch extreme Herausforderungen. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich recht haben, es ist für den Hund wahrscheinlich das Beste, dann irgendwie so eine Lösung zu haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es so, dass ist am Ende ja, und das ist ja so oft in diesen Folgen so, die Erkenntnis stehen bleibt, das hat ja ganz viel mit uns auch zu tun.
Und alles, ja.
Es hat einfach mit unserer Balance zu tun, es hat was mit unserem Alltag zu tun, den Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Und ja, also ich habe jetzt gerade auch wieder in der Familie so einen Fall, wo ein neuer Hund eingezogen ist. Und wo ich spüre, ich habe noch nicht mit den Beteiligten gesprochen, wo ich aber spüre, dieser Hund absorbiert so viel auf eine positive Art und Weise, dass sich Menschen auf ihn konzentrieren können und auch müssen und eine gewisse Ruhe auch haben müssen, weil es ein junger Hund ist, der das auch braucht und der den Fokus auch auf sich zieht und das wiederum gut ist. Also es ist ja nicht nur so, dass wir eine Aufgabe haben und eine Verantwortung haben, sondern wir kriegen ja auch ganz viel zurück. Also ist, glaube ich, wenn wir das dann auch einsetzen und wenn wir uns dran halten und wenn wir einem Hund diese Ruhe auch schenken können, dann kriegen wir da auch was zurück, nämlich auch einen ganz tollen Hund und auch eine Form von Honorierung. Natürlich honoriert der Hund das nicht aktiv oder proaktiv, aber wir merken es einfach an seinem Charakter und wie er sich entwickelt und so weiter. Mhm. Und das, finde ich, ist so viel wert. Sieht man natürlich nicht sofort im Laufe der Zeit, aber ich finde, das ist ein Riesenschatz. Das vergisst man immer, dass sich das lohnt, dass das auch ein wirklich wichtiger Wert ist, dass man eben diese Ruhe bewahrt, weil man einfach dann ja, einen tollen Hund bekommt, der im Zweifel halt einfach auch eine coole Socke ist, wo du dich eben ja nicht die ganze Zeit drum kümmern musst, wird das jetzt ein Problemhund oder nicht. Mhm. Und ich finde, das reicht ja schon als Lohn.
Ja, absolut. Ja, also irgendwo findet sich dieses Thema Ruhe ja an ganz vielen Stellen wieder. Einmal im Erzieherischen, sich selbst, also selber ruhig und bedacht interagieren mit dem Tier, damit möglichst da keine Missverständnisse entstehen. irgendwie ein bisschen im Alltag für Ruhe sorgen, dass der Hund auch mal seine Pausen und seine Freiräume hat. Aber auch, und das ist noch ein weiterer Punkt, wo Ruhe wieder eine Rolle spielt, als eigenes Element im Training, also die Ruhearbeit, die ja auch immer wieder total hinten überfällt, weil meistens die Menschen ja hergehen und sagen, ich muss den Hund auslasten, also Ball, Frisbee, Jogging, Fahrrad, irgendwas und dann zack, den Hund in möglichst kurzer Zeit möglichst schnell zum Hecheln bringen, um dann zu sagen, guck, der ist platt, der kann jetzt wieder schlafen. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, das gehört ja auch ein Stück weit dazu, den Hund auch dahingehend mal auszulasten und mal mit dem eine Runde Fahrrad fahren oder irgendwie Action machen und so, alles super. Aber nicht vergessen, wie anstrengend Ruhearbeit ist, weil du erinnerst dich.
Ja, durchaus.
Ich habe dich ja auch jahrelang gequält damit. Ruhearbeit, also von einem Hund zu verlangen, dass er mal nicht dran ist, also dass er sich irgendwo hinlegt und damit leben lernt, dass er gerade nicht dran ist, kann für den Hund unfassbar anstrengend sein, wenn nebendran ganz viel passiert. Das kann man ganz intensiv trainieren, das kann man aber auch im Alltag an vielen Stellen einbauen. Und da sind ja so beliebte Stellen halt auch einfach Situationen, wenn beispielsweise, wenn man eben Kinder hat zum Beispiel, so wie wir, und die jetzt irgendwie mit dem Ball spielen wollen, oder ich hatte das eine Zeit lang, dass die im Garten gerne Federball miteinander spielen wollten. Und was meinst du, was Boogie da für eine Meinung zu hatte? Die fand, dass es eine super Idee wäre, diesem Federball die ganze Zeit hinterher zu hechten und ihn, wenn er dann mal auf den Boden fällt, auch zu kriegen und zu zerkauen. Jetzt könnte man hingehen und sagen, alles klar, Hund kommt weg. Oder man geht hin und sagt, cool, eine Trainingseinheit. Meine Kinder spielen Federball und ich arbeite mit meinem Hund. Nämlich, dass er jetzt nicht dran ist.
Mhm.
Und ich meine das so ernst, dass er das nicht nur einfach aushält und da in einem Platz liegt und bebt, sondern dass er wirklich, ich möchte sehen, dass er das verstanden hat, dass er nicht dran ist und dass er zur Ruhe kommt und davon nicht weiter betroffen ist. Natürlich geht das relativ bedingt gut nur zu Beginn, aber wenn man das oft wiederholt und viel macht mit Hunden und das dann noch mit einem Kommando verknüpft, kann man ja tatsächlich auch wie so einen Knopf drücken beim Hund irgendwann, wo man ihm quasi sagt, jetzt ist Ruhe, du bist nicht dran. Und der Hund kann sich dann echt gut selber runterfahren und auch teilweise in solchen Situationen echt Kopf ablegen, ruhen, schlafen und einfach verstehen, ich bin nicht dran. Und das ist auch sehr auslastend für einen Hund, gerade wenn man das erarbeitet. Also wenn man das trainiert mit einem Hund, ist das ja eine absolut maximale Impulskontrolle. Und das ist total herausfordernd. Und um einen Hund zur Ruhe zu bringen, was brauchen wir da als allererstes selber? Ruhe. Weil wenn ich ausraste und ausflippe und schimpfe und wüte, weil er wieder aufgestanden ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich sehr erfolglos sein. Wir erinnern uns, oder du erinnerst dich sicherlich auch an solche Beispiele bei mir in der Hundeschule, wenn die Hunde 100-mal aufgestanden sind und das irgendwann mal zu so einer Eskalation zwischen dem Halter und dem Hund geführt hat und die dann völlig krass gestritten haben und sich gegenseitig angeschrien haben und sauer waren aufeinander. Und man dann einfach nochmal einmal dran erinnern musste, dass man so halt auf jeden Fall nicht ans Ziel kommen wird. Das sind so schöne Übungen. Und sowas vergisst man so schnell und so viele Leute arbeiten die Ruhe gar nicht mit den Tieren. Und das kannst du ja eigentlich fast überall, in sozusagen jeder Situation, wo der Hund mit darf, kann man das ja eigentlich mit ihm üben. Voraussetzungen würde eine Klammer ein bisschen um die wirklich traumatisierten Angsthunde drum machen. Weil ein Hund, wenn er eine maximale Angst hat, oft nicht gut zur Ruhe kommen kann. Ich würde da echt immer aufpassen, wie weit ich gehe, also was ich da verlange von dem Hund. Dazu ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Gruppe. Ich nehme ja die Boogie ganz häufig mit. Inzwischen ist die ja so im Alltag wenig nur noch dabei, weil ich versuche, es zu vermeiden, sie in Situationen zu bringen, wo sie körperlich ungünstig sitzen muss oder sowas. Aber sie kommt halt oft mit zur Physio und so. Dann die Mika, die darf super, super viel mit. weil ich die Mika sehr gut in alles hinein erziehen konnte und trainieren konnte mit ihr, so dass sie halt wirklich absolut kompatibel ist. Ja, und dann bleibt ja nur noch eine übrig und das ist die Ronja, die halt sehr viel weniger mitgenommen wird als die anderen Hunde, weil ich ganz häufig denke, boah, nee, das ist zu krass für die oder da habe ich werde ich in der Situation möglicherweise nicht die Ruhe haben, um sie zu unterstützen, dass sie da was Positives oder dass sie da einen Schritt nach vorne geht. Möglicherweise sogar werden wir nach hinten überfallen. Und das heißt, ich muss halt bei Ronja immer gucken, wann kann ich mit dem Hund im Alltag trainieren? Und das ist echt, da gibt's wenig Plätze oder wenig Momente in meinem Alltag, wo ich dann sage, okay, jetzt bist du dran. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel zuletzt, da habe ich morgens gesagt, okay, ich gehe zu Fuß zum Bäcker Brötchen holen und da kommt jetzt heute nur die Ronja mit. Alle anderen bleiben zu Hause und habe ich nur sie mitgenommen und habe mir halt mega viel Zeit auf dem Weg schon gelassen, weil alleine der Weg zum Bäcker für sie schon echt herausfordernd ist. Und hätte ich jetzt Stress gehabt und wäre ich jetzt nervös gewesen, dann hätte sie nicht nur nichts gelernt an dem Tag, sondern wahrscheinlich wäre für sie nochmal bewusster geworden, dass ein Weg an einer Straße mit an einer Landstraße lang zu laufen, wo viele Autos lang brettern, dass das einfach belastend ist. Das wäre ihr Gefühl dazu gewesen, weiterhin. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und deswegen habe ich da bewusst vorher gesagt, ich habe heute die Ruhe und die Zeit und die Nerven dafür und dann machen wir das. Und wir haben uns da ganz viel Zeit genommen und sind halt also ganz in Ruhe zum Bäcker gelaufen und dann war Premiere für sie alleine vorm Bäcker, an diese Öse festgemacht werden. Du glaubst ja gar nicht, was mich das Überwindung gekostet hat, sie da festzumachen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, wenn da jetzt einer kommt und die einfach anpatscht, dann stirbt die ja, ne? Na, irgendein Mensch an die dran geht, stirbt die. Und das ist jetzt hier so ein, quasi, man könnte sagen, so ein Dorfbäcker, ja? Da ist also wirklich, da passiert gar nichts groß, außer die Leute, die da morgens ihre Brötchen holen gehen. Und da kann ja das ja immer passieren, dass irgendeiner meint, den Hund streicheln zu müssen, der da angebunden ist. Und die Schlange, die geht quasi bis auf die Straße. Also ich heißt, ich kann den Hund die ganze Zeit eigentlich sehen. Und trotzdem habe ich halt voll Sorge gehabt, was passiert jetzt, wenn da ein Mensch auf die zugeht. Und sie war das erste Mal vor einem Geschäft angebunden. Das habe ich mit der noch nie gemacht. Und habe da jetzt einfach aus dem, was ich vorher mit ihr gearbeitet habe, ein bisschen profitieren wollen, habe ihr das entsprechende Kommando gegeben und sie saß da ab und hat mich gut im Blick gehabt. Und man hat gemerkt, sie war gestresst, aber hat das ausgehalten. Und es wäre vor, also 100% von einem Jahr wäre die da eskaliert. Hätte die um sich, wäre die im Kreis gerannt und hätte versucht, sich da zu befreien, weil sie einfach festgebunden wird irgendwo. Und die hat das echt gut gemacht. Die hat das richtig gut gemacht. Und dann bin ich ja so für, ich sag mal, 2 Minuten in den Bäckereien verschwunden, als ich dran war, um zu bestellen. Und als ich rauskam, hat die sich so gefreut und war aber voll gut gelaunt. Und ich habe die halt super gefeiert. Und das war so erfolgreich. Aber das war es auch nur, weil wir ganz viel Ruhe hatten und uns diese Zeit genommen haben. Und ich habe sie in Ruhe abgesetzt und ich habe mich um sie gekümmert. Hätte ich das jetzt in einer stressigen alltäglichen Situation gemacht, wäre das 100%ig eskaliert. Und worauf ich hinaus will, ist, diese Zeit sich zu nehmen für Erklärungen, um auch die Bimmel von dem Hund mal rattern zu lassen. Das ist so wichtig. Und das wird so oft hinten überfallen gelassen. Das ist echt schade, weil wir damit den Hunden gegenüber wirklich unfair sind.
Ja, eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte und musste mehrfach schmunzeln zwischendrin, weil die freie Ablage, so wie es da heißt, die Königsklasse oder die Champions League eigentlich ist für jeden Hundebesitzer, das man machen muss. Der ist hinterher in jedem Fall einen großen Schritt weiter, mit sich auch. Und ich erinnere mich sehr gut an Ausraster von der ein oder anderen Frau vor allen Dingen.
Ich glaube, wir reden bestimmt über dieselbe. Ich erinnere mich auch noch dran. Du warst zu der Zeit da.
Ja.
Wir hatten eine dabei, ne? Die immer so mit dem Hund. Aber es war irgendwie auch, die war ja sau sympathisch, aber die
war sau sympathisch, aber es war auch der Hund. Ja, der Hund war auch sehr sympathisch, aber der Hund war auch, oder ist, also er lebt ja noch. Also
ich, ja, das, tut ja. Er.
Erstmal, er lebt ja auch noch. Also sind aber auch ähnlich alt, glaube ich fast.
Mhm, ja.
Aber es war auf jeden Fall lustig, dazu zu gucken. Also es hat schon viel Unterhaltungswert war hoch.
Ja, für uns war es oder für die anderen war es lustig. Für sie war das echt dramatisch.
Ja, ne? Für sie war es dramatisch. Mhm. Also sie musste auch über sich selbst lachen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass bei diesen ganzen Erziehungssachen ist es auch wichtig, dass man über sich selbst auch lachen kann und dass man nicht alles so bier ernst nimmt und dass man halt einfach auch, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, es dann einfach nochmal probiert und auch da mit Ruhe wieder an Versuch 2 rangeht, auch wenn das total schwer ist. Da bin ich dann wieder an dem Punkt, dass du bei dir selbst anfangen musst und dann auch noch eine neue. Du hast ja, und das ist das Schöne bei Hunden, ganz, ganz oft immer eine zweite und dritte und vierte Chance.
Und das Beispiel, was du gerade nennst, ist auch ein besonders gutes, weil die sind total über sich hinausgewachsen, beide. Beides Nervenbündel, beides unruhige Typen, eine richtig knackige Mischung. Also da könnte man wirklich sagen, die haben sich auf den ersten Blick nicht gut getan gegenseitig. Auf den zweiten Blick waren es genau das, was sie gebraucht haben. Und das ist der Moment, wo du siehst, du kriegst den Hund, den du brauchst. Du kriegst wirklich den Hund, den du brauchst, der dir hilft, an dir über dich hinauszuwachsen. Also ich glaube da ja wirklich dran. Ich bin ja eigentlich gar nicht so eso, aber ich erlebe das ja an mir selber auch. Man kriegt einfach den Hund, den man braucht, der einen, und wahrscheinlich, weißt du, was wahrscheinlich der Fall ist? Dass es gar keinen Hund gibt, der uns nicht gut tut. Deswegen kriegen wir immer den Hund, den wir brauchen. Weil jeder Hund dich an irgendeiner Stelle weiterbringen wird. Weil sie einfach so sind.
Ich danke dir für eine tolle Folge. Das war ein super Schlusswort, weil das muss man einfach mal so stehen lassen. Da denke ich auf jeden Fall den Rest des Tages mal drüber nach und gucke mir nochmal die Hunde an und überlege, was brauche ich eigentlich von jedem so und was gibt er mir? Und vielleicht auch umgekehrt. Aber habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Danke dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen und frischen Folge und dann geht's um eine heimliche Liebe von mir.
Ja. Ich teile diese Liebe sehr.
Ja. Mhm. Dann, kleiner Spoiler, schaltet auch nächste Woche wieder ein.
Bis nächste Woche, Mike.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.